ARD. Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ein Park irgendwo in Deutschland im Juni 2023. Meine Kollegin Christiane Havranek ist hier mit Lies verabredet. Lies struggelt gerade sehr damit, aus ihrer Yogaschule auszusteigen. Aber jetzt will sie sich doch noch mal persönlich treffen, nach Wochen voller Sprachnachrichten. In manchen davon war Lies richtig wütend. Hier zum Beispiel fragt sie sich,
wie es möglich sein kann, dass in Deutschland, Mitte, Berlin, so eine Schule aufhaben kann. Und nichts und niemand was dagegen tut. Das ist für mich so, what the fuck ist hier schief?
Nicht nur in Berlin, auch in München, in Dresden, in Hamburg. 2024 sind es 9 Städte, in denen die Deutsche Akademie für traditionelles Yoga Standorte hat. Woher kommt Lies Wut? Christiane hofft, es heute herauszufinden. Wie beim letzten Mal hat Lies ihre rote Decke dabei. Sie breitet sie wieder auf dem Gras aus. Beide setzen sich ans Ufer eines Teichs. Aber diesmal hat sich was verändert. Hier sitzen 2, die miteinander vertraut sind. Und Lies lächelt Christiane an. Sie scheint sich, anders als beim letzten Treffen, richtig drauf zu freuen, ihre Erlebnisse in der Schule bei jemandem loszuwerden. Auf ihrem gelben Kapuzenpulli steht in großen Buchstaben «Voilà la réalité». Hier ist die Wirklichkeit. Das ist eine Ansage.
Ich hätte mehr Interesse dran, dir einfach mehr Infos zu geben.
Und ja.
Ich habe dir das Buch mitgebracht.
Super.
Lies packt ein Buch raus und legt es auf ihre Decke. Es ist rosa. Auf dem Cover 2 nackte Menschen, ineinander verschlungen. The Secret Tantric Path of Love to Happiness and Fulfillment in a Couple Relationship. Der geheime tantrische Pfad der Liebe zu Glück und Erfüllung in einer Paarbeziehung. Gregorian Bivolaro hat's geschrieben. Das rosa Buch ist so eine Art Bibel der Yoga-Bewegung, haben wir gehört. Und in die darf Christiane schauen, später. Jetzt will Lies erstmal ihre Geschichte erzählen, endlich. Und zwar von Anfang an.
Es war sehr anonym an der Uni. Es war so eine Atmosphäre von Besserwisserei und von Konkurrenz und Leistungsdruck.
Lies erzählt, dass sie nach dem Abi in eine andere Stadt gezogen ist. Weg von ihrer Familie, weg von ihren Freunden.
Aber es hat auch so was total Vereinsamtes. Also es wurde überhaupt nicht eine Gemeinschaft gelebt an der Uni, wo ich war. Nach der wundervollen Kindheitsphase kam irgendwie immer mehr einfach nur so eine Kälte und so ein Leistungsdruck und so eine Konkurrenz. und zu wenig Balance mit Herzlichkeit, Lebensfreude, Gemeinschaft.
Und es gab keine coolere Alternative. Und auf eine gewisse Weise gab es auch niemanden in meinem Umfeld, der sich wirklich für mich interessiert hat.
Aber dann war da diese Yogaschule in der Nachbarschaft. Hier in einer Filiale der Deutschen Akademie für traditionelles Yoga hat Lies Menschen getroffen, die sie mit offenen Armen empfangen haben, die ihr zugehört haben, mit denen sie auch über Gefühle reden konnte. Als Lies Christiane davon erzählt, kommt sie richtig ins Schwärmen. Sie sagt, dass da endlich diese Wärme war. Dass sie das Gefühl hatte, hier kann sie echte Freunde finden. Und dass sie dachte, sie macht jetzt zum ersten Mal richtiges Yoga. Das Traditionelle, das Ursprüngliche.
Es wirkt alles sehr unschuldig und sehr interessant.
Sehr interessant und weckt dann den Wunsch, dass man einfach da tiefer reingeht.
Lies erzählt, dass sie unbedingt in diese Secrets eingeweiht werden wollte, von denen in der Yogaschule von Anfang an so viele gesprochen haben. Sie wollte die Zauberformeln dafür bekommen, wie man erfolgreicher wird, leistungsfähiger, attraktiver, besser.
Also ich habe es richtig studiert, ich habe es 1000-fach ernst genommen. Und ich habe 100%ig dahinter gestanden und war so voll begeistert.
2 Ordner voll mit Unterrichtsmaterial auf Englisch. Dazwischen immer wieder Bilder von Yoga-Übungen, aber auch von Frauen mit großen Brüsten oder von Paaren in unterschiedlichen tantrischen Stellungen. Diese Blätter lagen stapelweise bei ihr zu Hause rum. Auf dem Schreibtisch, auf dem Boden, auf dem Bett. Und das Zeug ist da nicht verstaubt. Nein, Lies hat es durchgeackert. Seite für Seite. Sie hat Sachen angestrichen und sie hat sich mit Praktizierenden aus der Schule darüber ausgetauscht. Wochenlang, monatelang. 3 Jahre lang. Ungefähr so lange war Lies in der Yogaschule.
Oh, hier bin ich endlich angekommen. Das ist wie so eine Tür zu einem Zuhause, der richtig lange andauern wird. Also der geht nicht weg, also das Zuhause.
Dieses neue Zuhause wird Lies einverleiben. Entführen in eine Welt voller Wunder, Engel und Geheimnisse. Sie wird dort Yoga machen und Tantra-Rituale. Sie wird Menschen in göttlich und in dämonisch einteilen. Sie wird an Engel glauben und sich für ihren Guru bekreuzigen. Bis sie dann aber das Gefühl hat, ihr neues Zuhause ist mit ihr fertig. Sie landet hart auf dem Boden der Wirklichkeit. Voilà la Realité. Das hier ist Seelenfänger. Staffel 4, Toxic Tantra. Ein Podcast von Christiane Havranek und mir, Katja Peisen-Petersen. Folge 3, Shakti State. Lies sitzt Christiane kerzengerade gegenüber. Das, sagt sie, komme vom Yoga. Sie macht es auch jetzt noch, im Juni 2023, bis zu 4 Stunden täglich.
Weil es für mich ein Anker ist, geworden ist, Yoga zu machen. Und weil es meinem Körper auch gut tut, Yoga zu machen. Also es ist eine Art, sich zu bewegen, die einmalig ist. Und das ist eine Art, auch mit mir selbst in Kontakt zu kommen, die ich sonst in anderen Sportarten nicht so erlebt habe.
Yoga ist so ziemlich das einzig Gute, was ihr von der Schule geblieben ist, sagt Lies. Sie nimmt Christiane jetzt in eine Zeit mit rein, in der sie schon ganz tief in der Gedankenwelt dieser Schule versunken war. Nach ein paar Monaten an der Deutschen Akademie für traditionelles Yoga. Da hat ihr Wecker jeden Morgen immer sehr früh geklingelt.
Also ich habe eine Weile lang 3 Uhr morgens versucht. Es hat einen bestimmten Namen, den ich aber nicht mehr weiß. Zwischen 3 und 4, das machen auch der Dalai Lama und so weiter.
Der Dalai Lama ist auch reingewurstelt in die Lehre der Schule. Sie setzt sich zusammen aus Elementen des Buddhismus, Hinduismus, Daoismus, Katholizismus, alles quer durch. Lies ist also eine Zeit lang jeden Tag um 3 Uhr aufgestanden.
Es ist so eine ganz gewisse Zeit, wo sozusagen das Bewusstsein am höchsten ist auf der Erde. Und wo alles so am stillsten ist, was perfekt halt für das Meditieren ist.
Lies erzählt, wie sie sich dann immer auf den Boden gesetzt hat, im Yogasitz. Jetzt hier im Park versetzt sie sich wieder in diese Zeit. Sie schließt die Augen, atmet ein, atmet aus. So wie damals.
Man hat immer zuerst den Tag konsekriert. Also man hat immer eine Gebetsmeditation gemacht, dass man 21 Mal sich auf sein Herz fokussiert hat und gesagt hat, lieber Gott, bitte erbarme dich, meine und segne mich. Dass man sozusagen Segen für den Tag bekommt, für die ganzen bösen, negativen Energien um einen herum. Dass man so göttlichen Schutz bekommt. Dann sagt man 3 Mal auf, so ein Gebet mit den Erzengeln, lieber heiliger Erzengel Michael, ich danke dir, dass du immer zu meiner
Christiane
Rechten
sieht Lies so sitzen und beten. Und bleib, da wird ihr bewusst, wie sehr Lies dieses Beten ins Blut übergegangen sein muss. Und wie sehr ihre Gedanken bei dieser Lehre waren. Es war das Erste, an das sie gedacht hat nach dem Aufwachen.
Also es geht immer ganz viel um Schutz, 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 Schutz vor der bösen Welt, die voll mit Dämonen und negativen Energien sind, die alle auf dich abgesehen haben und den ganzen Tag über andere Menschen und alles andere auf dich einwirken.
Lies erzählt, dass ihre Zeit in der Yogaschule schon relativ schnell von Angst bestimmt war. Immer wieder habe es geheißen, es gibt Dämonen in Menschen und in von Menschen geschaffenen Werken, in Filmen, Musik, der Modewelt. Im Internet, auf einer Seite, die zur rumänischen Yogaschule Misa gehört, finden wir einen Aufsatz zum Thema, der beschreibt, wie schlecht bestimmte Fernsehserien für Kinder seien, weil sie, Zitat, Gewalt, Dummheit und Homosexualität fördern. Die Simpsons zum Beispiel, SpongeBob oder Family Guy. Außerdem steht da drin, Lady Gaga habe einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Und dass Modemagazine wie Elle oder die Vogue mit Bösem durchtränkt seien.
Wenn irgendjemand zweifelt oder wackelt oder Unmut äußert. Das wird alles so krass platt gemacht. Also es wird komplett runtergeredet, invalidiert. Es wird sofort als Schwäche gewertet. Dir wird reingeredet, mach es, das ist nur dein Ego, das ist nur dein Verstand, der sich gegen den Transformationsprozess wehrt. Das wird sich lohnen, das ist jetzt deine Prüfung, das ist deine göttliche Prüfung.
Die göttliche Prüfung, der spirituelle Test, wieder Begriffe, die wir aus der Recherche schon kennen. Lies erzählt, dass irgendwann quasi ihr ganzes Leben aus solchen Tests bestanden hat. Und dass die Yogaschüler sich dabei gegenseitig angestachelt haben. Also sie haben zum Beispiel gefastet, um Körper und Seele zu reinigen, aber extrem.
Wenn man zu dünn ist, dann kann es schon gefährlich sein, wenn man nur Körner isst. Also ich fand es irgendwann bei mir auch schon zu gefährlich, weil ich sehr, sehr dünn geworden bin im Verlauf dieser Yoga-Experience. Und einmal haben wir auch 3 Tage Wasserfasten gemacht. Und es gibt halt auch noch viel extremer, dass du wirklich gar nichts mehr isst oder trinkst.
Lies beschreibt, dass sie sich da wie in einem Spiel gefühlt hat. Wenn sie das mit dem Fasten durchgehalten hat, ab ins nächste Level, eine Stufe hoch zur Erleuchtung. Wenn sie es nicht durchgehalten hat, Mission gescheitert. Auch heute hat sie noch ein schlechtes Gewissen, wenn sie mal Pizza isst.
Wir waren die ganze Zeit wie so Kung-Fu-Schüler, haben uns gegenseitig halt voll angestachelt und gegenseitig so herausgefordert. So wenn man sozusagen immer so früh aufsteht und immer so spät schlafen geht und übermäßig diese Sachen macht und dann auch noch fastet und so weiter. Das ist für deine Psyche einfach nur. Dann machst du es einfach nur irgendwann Peng so. Dann bist du einfach weg. Und dann bist du halt, dadurch, dass du so weg bist, bist du auch wieder manipulierbar. Ne?
Lies hatte das Gefühl, dass die Yogalehrer ihr irgendwann sogar sagen konnten, was sie zu denken hat und was nicht. Fluchen zum Beispiel, dämonisch. Also hat Lies das aus ihren Gedanken verbannt.
Also das hat alles eine energetische Wirkung und du musst versuchen, so positiv wie möglich die Frequenz zu halten und so rein und positiv wie möglich denken die ganze Zeit. Am besten die ganze Zeit, 24 Stunden am Tag, auch über Nacht. So. Also sozusagen, du wirst wirklich körperlich gefangen genommen, geistig und seelisch halt irgendwie konditioniert und gefangen genommen.
Was ist mit Schlafen eigentlich?
Ja, der Schlaf wird als negativ bewertet, als Tamas, sodass ich immer auch sehr angespannt war beim Schlafen und dass irgendwie beim Schlafen man am zerbrechlichsten ist für die ganzen negativen Energien um einen herum. Und deswegen soll man immer eher in so einem Halbschlaf wachen und immer in so einer Hab-Acht-Stellung.
Nicht nur der Schlaf wird kontrolliert, sondern auch das Sexleben.
Also nicht mal irgendwie liegen bleiben können und einfach mal einschlafen dürfen, Arm in Arm. Das war schon irgendwie, nach dem Sex sollte man immer mindestens 2 Stunden Yoga machen, weil sonst passiert irgendwas ganz Schlimmes sozusagen. Also die sagen, es ist befreiende Sexualität, aber gleichzeitig wird es wieder voll zwanghaft, weil man irgendwie sich die ganze Zeit dann dadurch ja wieder so dreckig fühlt. Also ich hatte gerade Sex und jetzt muss ich unbedingt Yoga machen und das wird immer enger und immer strenger und es wird immer so eine Schachtel des richtigen Seins und des richtigen Denkens und richtigen Tuns und alles andere ist nicht gut. Und dadurch wird es wieder mega unfrei und mega unentspannt.
Lies sagt, dass sie jahrelang permanent Druck gefühlt hat. Keine Schwäche zeigen, sich an alle Vorgaben halten. Das perfekte Spiel spielen.
Ich war da schon total in diesem Mindset, dass die ganzen anderen Leute schlafen. Und da wird ja auch gerne das Wort Schlafschafe benutzt, also so abwertend. Also ich war schon in diesem die und ich, also die und wir, so, ne? So.
Elite, hast du auch mal gesagt.
Genau. Ne? Also wir sind die Erwählten, die Auserwählten und ihr seid die, die voll im satanischen Schlaf sozusagen sind und so immer so irgendwie so von oben herab gucken und oh, du arme, verlorene Seele.
Lies lacht das ganze Zeug weg. Sie sagt, es tue ihr gut, es bringe ihr ein bisschen Leichtigkeit. Sie erzählt, wie sie einer Freundin aus ihrem alten Leben vor der Schule Videos geschickt hat, um ihr die Augen zu öffnen. Verschwörungstheorien von den Illuminati bis hin zu Bill Gates will uns alle chippen. Und sie gibt ihrer Freundin auch weiter, was Gregorian Bivularo predigt. Zum Beispiel, dass Homosexualität eine Sünde sei, ein Fehler, eine Krankheit, die geheilt werden könne.
Und sie war total entsetzt und hat mich darauf hingewiesen, das sei homophob. Und das hat mich total verwirrt, weil ich das noch gar nicht sehen konnte. Ich war total so verblendet von diesem ganzen Yoga und dieser ganzen Ethik und so. Und alles drumherum kannte ich gar nicht. Hatte ich überhaupt gar keinen Blick. Und ich war so, was? Bist du bescheuert? So, nein.
Jetzt, hier auf ihrer roten Fließdecke im Park, kann Lise nicht fassen, wie sie damals getickt hat.
Und das war so richtig so, what the fuck? Also diese Übernahme von diesen wirklich bösen Weltbildern so an mir selbst wahrzunehmen, wo ich vorher niemals so war. Und dann halt plötzlich zu sehen, dass ich jetzt auch so geworden bin. Das war sehr schlimm für mich.
Auch das nennen Sektenexperten eine Red Flag. Diese Abgrenzung von anderen. Von wegen, wir haben das göttliche Wissen, alle anderen sind verblendet. In Lies Geschichte gibt es noch mehr von diesen Warnsignalen. Die Regeln, denen sich Lies unterworfen hat, bis hin zum Schlafentzug. Die Entfremdung von alten Freunden, von der Familie. Das sind alles Red Flags. Also wenn euch sowas auch mal begegnet, aufpassen. Christiane spricht Lies auf ein weiteres Sektenmerkmal an.
Geht es eigentlich auch in Richtung Missionieren? Also solltet ihr auch...
Hundertprozentig. Also es war wie ein Bootcamp, Trainingscamp zum Missionierer. Unser engelhafter Kampf gegen das Böse und unser Bootcamp-Training für die böse Welt.
Obwohl Lies jetzt raus aus der Schule ist, ist der Albtraum für sie nicht vorbei. Auch jetzt noch, im Juni 2023, wirken die Regeln nach.
Es war wie so eine Zwangsjacke, die ich mir irgendwie antrainiert habe. Und da pule ich mich gerade sozusagen nach und nach raus und erlaube mir immer mehr, einfach nur rumzuliegen, länger schlafen zu bleiben, essen, wann ich will, essen, was ich will. Denken, also jetzt gerade befreie ich mein Denken, so weil ich ganz auch stark mein Denken zensiert habe.
2 Stunden hat Lies Christiane ihre Geschichte erzählt. Und Christiane will ihr jetzt mal Zeit zum Verschnaufen geben.
Wie geht's dir denn jetzt momentan? Hast du Hunger, Durst?
Durst.
Ja. Also ich hätte noch eine Bionade dabei, falls du sowas magst. Die ist noch nicht geöffnet, du kannst sie gerne haben.
Gerne.
Und ich habe noch 2 Croissants.
Lies kriegt da ganz große Augen. Sie isst ihr Croissant, trinkt die Bionade ganz genüsslich. Für Lies ist es Luxus, den sie sich selbst nicht leisten kann. Ein paar Minuten später kommt ein Flaschensammler vorbei. Er will die Pfandflasche mitnehmen. Aber Lies hält sie fest und sagt, nee, die brauche ich selber. Während sie in der Yoga-Bewegung war, hatte sie kaum mehr Zeit für Arbeit. Jetzt hält sie sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser.
Ja, wie geht's dir jetzt?
Ich bin ein bisschen über mich selbst erschrocken, weil ich schon sehr stark konditioniert bin davon. Ich habe sehr viel davon wirklich angenommen. Und ich lebe viel davon noch. Ich glaube vieles davon noch. Und das macht mir ein bisschen immer wieder Angst. So. Ich habe manchmal schon Angst vor mir selbst. So. Und da muss ich jetzt irgendwie halt mich umprogrammieren. Und das ist so.
Umprogrammieren, gutes Stichwort. Denn in der Deutschen Akademie für traditionelles Yoga, sagt Lies, gehe es auch darum, dass die Frauen programmiert werden. Sie sollen sich in perfekte Frauen verwandeln. Und da sind wir jetzt bei dem rosa Buch, das Lies ganz am Anfang auf die Decke gelegt hat. Der geheime tantrische Pfad der Liebe zu Glück und Erfüllung in einer Paarbeziehung. Autor Gregorian Bivolaro. Lies weiht Christiane jetzt in dieses heilige Buch ein.
Ja, guck mal, hier siehst du auch solche schönen Fotos.
Christiane sieht Schwarz-Weiß-Fotos mit vielen nackten Menschen drauf. Paare, die in artistisch anmutenden Stellungen miteinander Tantra-Sex haben. Eine Frau, die sich am Boden räkelt, zwischen ihren Pobacken steckt eine Rose. Eine kurvige Blonde meditiert im Yogasitz in der Meeresbrandung, nackt. Und immer wieder Fotos von Frauen mit sehr großen Brüsten.
Das Idealbild, ne?
Genau.
Große Brüste.
Du kannst halt bestimmte magische, okkulte Yoga-Stellungen machen, damit deine Brüste richtig schön groß werden.
Lies erzählt uns, dass sie in bestimmten Gruppen war, nur für Frauen, in denen genau solche Übungen gemacht wurden, um die Brüste größer zu machen, die Periode zu unterdrücken und um allgemein sexy zu sein. Lies sagt, sie hätten da gelernt, die perfekten Liebhaberinnen zu werden.
Die weibliche Gottheit in dir erwecken, die wirklich so mit allem verbunden ist, die allmächtig ist, die super weise ist und die alle Männer irgendwie auch, wie so auch einweihen kann, sexuell oder einfach was Lebensweisheiten angeht. Diese hohe Erwartungshaltung wird halt an die Frau gestellt. Shakti State nennt man das immer, dass sie sozusagen einen ganz bestimmten magischen, sinnlichen, sexuell attraktiven, saftig wird benutzt, das Wort saftig wird auch sehr oft benutzt, juicy,
In diesen Gruppen findet Sextraining statt, so empfindet Lies das. Wieso das Ganze? Für wen werden die Frauen da zur Sexfigur gemacht? Für sich selbst? Für ihren tantrischen Partner? Oder für jemand ganz anderen? Lies kramt mehrere Fotos raus und legt sie auf die Decke. Und da ist er wieder, Gregorian Bivolaru. Auf einem Foto blickt er direkt in die Kamera. Auf dem anderen umarmt er jemanden, hat die Augen geschlossen und lächelt.
Geben solche Fotos von dem Guru. Also die sollen das sich halt immer so hinstellen und auf den Guru meditieren.
Es gab mal Berichterstattung, da war dann das offizielle Statement, sie hätten sich distanziert von diesem Guru, von dem du mir das Foto gezeigt
Wann
hast.
Wann war das?
Ja, so vor ein paar Jahren, noch gar nicht lange her.
Nee, also als ich da war, 2018 bis ungefähr 2022, war der Guru Gregorian Bivolaru erwähnt. Die Schüler im Ashram haben ihm Briefe geschrieben und ihm um Rat gebeten und Lebensrat gebeten und immer gesagt, Greek sagt, also es ist immer so sein liebevoller Kosename, Greek sagt, Greek sagt, Greek sagt, immer Greek, 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 Greek. Ja, also es drehte sich die ganze Zeit um ihn.
Aktuell schreibt die Dati auf ihrer Website, einige Lehrer und Schüler bei ihnen hätten Gregorian Bivolaru als spirituellen Lehrer gewählt. Dies sei aber die freie Entscheidung eines jeden Einzelnen. Werden die Frauen für Bivolaru auf sexy trainiert? Lässt er sich seine perfekten Liebhaberinnen in diesen Gruppen schnitzen, so wie er sie sich wünscht, mit großen Brüsten und anderen ganz speziellen Eigenschaften? Wir haben mit 20 Aussteigerinnen und Aussteigern gesprochen und viele haben diese Vermutung. Einige von ihnen waren selbst beim sogenannten Guru, bei Greek. Und sie kennen die Gruppen, von denen uns Lies erzählt hat. Aber sie sagen auch, da ist nicht nur Greek. Einige gehen noch einen Schritt weiter und vermuten, dahinter steht ein ganzes Business. Ein Sex-Business. Menschen, die anonym bleiben wollen, erzählen uns, wie Frauen aus der Schule live und nackt vor der Kamera masturbiert haben, auf Sexseiten im Internet. Eine Gesprächspartnerin sagt, sie habe es sogar selbst getan. Andere erzählen uns von Stripclubs in Japan, in Österreich und in Bukarest. Stripclubs, in denen Frauen aus der Schule nur noch im Slip bekleidet an der Stange getanzt haben sollen. Eine Gesprächspartnerin sagt, sie habe es sogar selbst getan, in einem Club namens Lucky Love in Bukarest. Den kennen so ziemlich alle Aussteigerinnen und Aussteiger, mit denen wir gesprochen haben. Manche nur vom Hörensagen, andere waren auch schon drin. Belegen können sie das nicht. Kein Wunder, denn fotografieren durften sie ja nicht im Stripclub. Und Gehaltsabrechnungen gibt's auch nicht, denn die Frauen sagen, sie hätten das Ganze ehrenamtlich oder für einen kleinen Obolus gemacht. Wie können wir diesen Verdacht ohne Belege bestätigen oder zumindest erhärten? Es gibt eigentlich nur eine einzige Möglichkeit. Wir müssen uns das selbst vor Ort anschauen. Wir müssen in diesen Stripclub nach Rumänien. In das Land, in dem die erste Schule der internationalen Yoga-Bewegung Atman ist. Dahin, wo alles angefangen hat. Also los.
Liebe Gäste, bitte bleiben Sie noch so lange angeschaltet, bis die Anschaltzeichen ausgeschaltet wurden. Falls Sie Ihre Uhr noch auf die lokale Zeit stellen möchten, es ist jetzt 10 vor 1 Uhr am Morgen.
Bukarest begrüßt uns bei Nacht mit wuchtigen Leuchtreklamen von Casinos und Nachtclubs und einer Taxifahrt ohne Anschnallgurte auf den Rücksitzen. Es ist der Beginn einer Dienstreise, so skurril, abenteuerlich und auch ein bisschen scary, dass Christiane und ich davon wahrscheinlich noch in Jahren reden werden. Am nächsten Morgen sitzen wir mal wieder in einem Park. Und da ist noch jemand.
Ich habe das in den Reiseführern gelesen, von wegen Bukarest ist das Paris des Ostens. Stimmt das?
In der Zwischenkriegszeit war es wirklich das Paris des Ostens. Also da haben alle Französisch gesprochen.
Das ist Anka. Sie hat uns gerade vom Hotel abgeholt und sie gehört hier in Rumänien zu unserem Team. Sie wird hier für uns übersetzen und sie wird für uns noch zum echten Glücksfall auf dieser Reise werden. Anka ist badass.
Also wir brauchen natürlich dich zum Übersetzen, weil wir sind ja jetzt gleich unterwegs zu unserer Probestunde.
Heute findet bei Misa ein Einführungsvortrag zu den Kursen statt. Noch eine Probestunde für uns. Aber wir wollen dahin, denn wir wollen wissen, wie unsere Yoga-Bewegung hier in ihrem Mutterland tickt. Ob die Kurse hier anders sind als in Deutschland. Und wir machen das undercover. Anka hat uns angemeldet und mit der Lehrerin gesprochen. Der Kurs ist auf Rumänisch. Wir sprechen kein Rumänisch. Werden wir da auffliegen?
Das wollte ich auch mit euch besprechen, was wir sagen, warum ihr dabei seid.
Also ich würde sagen, dass uns einfach interessiert und dass wir ein bisschen Rumänisch können. Ich weiß aber nicht mal, was heißt denn Hallo auf Rumänisch? Hallo.
Buna.
Buna. Wir kommen rein und sagen Buna. Mein Plan wäre, dass wir einfach so stumm sind.
Also reingehen ohne Mikro, Klappe halten, so tun, als würden wir alles verstehen, hoffen, dass wir nicht auffliegen und dass deswegen niemand auf uns sauer wird.
Was ist unser Safe Word?
Ach ja, weil die ganze Sache ja doch ein bisschen heikel für uns werden könnte. Stichworte Undercover-Einsatz, Sexarbeit, Bivolaro auf der Interpol-Liste.
Schlag mal vor.
Da haben unsere Chefinnen gesagt, benutzt ein Safe Word.
Es ist kalt geworden.
Ja. Es ist kalt geworden, ja.
Also, wenn wir mal in einer Situation sind, in der sich eine von uns unwohl fühlt, Angst hat, bedroht wird, Safe Word, dann brechen wir ab.
Also, mir ist kalt geworden, ist unser Safe Word und Bona heißt Hallo.
Buna.
Buna.
Oh mein Gott.
Auf dem Weg zur Schule sehen wir ein bisschen was von der Stadt. Neben ein paar herausgeputzten Häusern fallen uns viele Plattenbauten auf, von denen der Putz bröselt. Bettelnde Menschen, streunende Hunde und...
Rumänien ist das Land mit den meisten Katzenbesitzern.
Ach krass,
es gibt sehr viele Katzen.
Anka liebt Katzen. Sie hat sogar Futter für sie dabei. Und sie weiß, wo die meisten ihre Schlafplätze haben. Denn sie lebt schon lange hier in Bukarest. Misa, die rumänische Yoga-Bewegung, kennt sie schon seit den 90ern. Vor allem Studenten haben damals Bivolaros Vorträge in riesigen Hallen besucht, erzählt Anka.
Genau, eine Minute, jetzt sind wir fast da.
Das ist das. Ja.
30 Jahre nach dem großen Hype stehen wir hier vor der Yogaschule in Bukarest. Wir sind erstmal überrascht, denn hier sieht so gar nichts nach Yoga aus, eher nach Firmengelände. Im Hof vor dem giftgrünen, bungalowartigen Gebäude stehen mehrere weiße Kastenwagen. Es sieht irgendwie heruntergekommen und schmuddelig aus. Zeit, das Mikro auszumachen und zu verstecken. Wir gehen rein. 3 Stunden später, so lange waren wir in der Yogaschule, sitzen wir im Taxi und machen das Mikro wieder an.
Okay, nimmt auf.
Wir sind schon unterwegs zum nächsten Termin. Darum besprechen wir das, was wir gerade erlebt haben, jetzt hier während der Fahrt.
Wir sind gerade raus aus der Yoga-Stunde, nenne ich es jetzt mal.
Eigentlich war es keine klassische Yoga-Stunde, sondern ein Vortrag, bei dem sich Misa, so heißt die Bewegung hier ja, vorgestellt hat. An die 40 klapprige Holzstühle standen da aufgereiht, aber fast alle waren leer. Wir waren, uns eingeschlossen, insgesamt zu 9. Darum hat die Frau, die den Vortrag gehalten hat, uns immer wieder ganz direkt angeschaut. Und wir mussten so tun, als würden wir alles verstehen. 3 Stunden lang.
Es war komplett auf Rumänisch.
Genau, aber man hat doch einiges verstanden, also so das Entscheidende.
Ich habe einmal verstanden, von wegen, wir sind keine Sekte. Bei uns kann man auch entscheiden, ob man jetzt vegetarisch ist oder Fleisch isst. Das ist ihnen alles egal. Libertas ist Freiheit hier. Kann es sein? Habe ich das richtig verstanden?
Freiheit, ja. Und sie hat gesagt, dass in den Medien immer Schlechtes über sie geschrieben wurde, über Misa und so. Und dass sie als Sekte genannt wurden, was aber nicht stimmt, dass sie eine Sekte sind. Also alle haben die totale Freiheit, daran zu glauben, an was sie wollen, Religionsfreiheit, Entscheidungsfreiheit und so weiter.
Und dann hat sie die Geräte ausgepackt.
Die Geräte, genau. Irgendwann geht die Yogalehrerin zu einem kleinen Holztisch an der Wand. Darauf liegt ein schwarzes Tuch. Das lüftet die Lehrerin jetzt und enthüllt zwei kleine schwarze Geräte mit einem metallenen Zahnrädchen im oberen Rund. Unten zwei Zahlenreihen von 1 bis 24 mit Leuchtpunkten in Rot, Gelb und Grün. Anka flüstert Christiane zu, das sind Messgeräte.
Mit der messende Aura war eine Überraschung und ein Geschenk für uns.
Aura-Messgeräte, nur für uns. Special Secret Information. Später erfahren wir, dass die Dinger Eggerly Wheels heißen und keine Erfindung von Misa sind, sondern in der Esoterik-Szene schon seit 1990 genutzt werden.
Also ich habe ja dir dann zugeflüstert, also ich würde es ausprobieren, wenn man da nicht sprechen muss.
Genau, und man muss nur die Hände neben diesem Gerät halten und er misst die Aura mit Zahlen von 1 bis 24.
Also setzen sich Christiane und Anke an diesen Tisch, halten ihre Hände an die Geräte und lassen sich die Aura messen. 1 ist der niedrigste Wert, 24 der höchste.
Jetzt schätze mal, was ich hatte. 3. 0. Ich habe leider überhaupt keine Energie, weil ich war nicht entspannt genug.
Ne? Ja, hat die Frau gesagt.
Ich war nicht entspannt genug.
Klar, deutsche Journalistin halt, getrieben von dämonischen Kräften.
Ich hatte eine gute Aura.
5, ne?
Ja, ich hatte fast 5, ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Wir müssen auch jetzt noch lachen, hier im Taxi, denn wir finden das Ganze einfach zu skurril. Irgendwann macht die Yogalehrerin den Fernseher an und spielt ein Video ab, das aussieht wie ein privates Home-Video, in gelber Schrift unten rechts das Aufnahmedatum 2007.
Und auf einmal war auf dem Fernseher Gregorian Bivolaru.
Ja, ja.
Niemand nennt seinen Namen, aber Anka, Christiane und ich, wir kennen ihn sofort. Auf dem Video in der Schule, da ist Gregorian Bivolaru, wie er um einen Tisch herumläuft. Darauf ein überdimensionaler Kompass.
Sie haben gesagt, man kann durch Yoga so starke magnetische Wellen entwickeln, dass man sogar die Nadel eines Kompasses bewegen kann.
Bivolaru macht genau das. Er berührt den Kompass nicht, er fuchtelt mit seinen Händen nur beschwörend drumherum und bewegt dadurch, wie durch Zauberhand, die Nadel.
Da gab es einen Kommentar aus dem Raum. Jemand von hinten hat gesagt, ach, der Yogi ist ja sehr bekannt. Und sie hat gesagt, sogar mehr als bekannt, er ist berühmt.
Berühmt und berüchtigt. Bivolaru spielt offenbar immer noch eine zentrale Rolle in der Schule. Das war also der Yoga-Vortrag, oder sollen wir eher sagen, die Zaubershow? Wir fahren weiter mit dem Taxi zu unserem nächsten Termin. Der Mann, den wir jetzt gleich treffen werden, ist kein Magier, sondern Anwalt. Und er hat mal für Gregorian Bivolaru gearbeitet. Sonst wissen wir nur noch das über ihn. Er war mal Misa-Anhänger. Aber er ist ausgestiegen und warnt mittlerweile auf seinem Blog vor der Schule. Wir wollen mit ihm reden, weil wir denken, dass er als Bivolarus Anwalt mal sehr tief drin gewesen sein könnte im System Misa. Und wir hoffen, von ihm Informationen zu bekommen. Das haben wir uns fürs Gespräch mit ihm besonders vorgenommen. Wir wollen wissen, was ist dran an den Vorwürfen zur Sexarbeit in der Yoga-Bewegung.
Da ist er.
Das ist er.
Ja.
Hallo Mila.
Katja, hallo.
Hi,
hello.
Christiane Hafrandek.
Sorry for the delay.
No problem
at all.
Okay, so what's the plan? What do you want to do? Yeah.
Should we take a seat somewhere?
Yes, of course.
Mihai Rapcha ist um die 50 Jahre alt. Er trägt eine Glatze und ein rotes Poloshirt, das ein wenig spannt über dem Bauch. Er lächelt viel, wirkt sanft und sympathisch. Seine Erscheinung passt so gar nicht zu dem, wie er im Netz beschrieben wird. Auf einer Misa-Website wird er auch als Advokat des Teufels bezeichnet. Die Yoga-Bewegung und er, sie sind nicht im Guten auseinandergegangen. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Jeder hat eine Agenda. Und das, was Mihai Rapcha uns gleich erzählen wird, das ist seine Version der Geschichte. Und die ging bei ihm in den 90er Jahren los, als junger Student und Mise-Anhänger in Bukarest.
At the beginning I practiced with the Greek. I was from his group. He was a very, very common man, you know. He was, even now, he kept his this appearance of a guy who, a very decent man, same clothes, you know, not something fancy or expensive.
Rabča war Schüler unter Bivolaro und er erzählt uns, wie er das erlebt hat, wie dieser unscheinbare Mann, leger gekleidet, zurückhaltend, zu einer Art Guru wurde.
He had a tremendous knowledge, you know, about yoga and everything. So this is why his authority was growing bigger and bigger.
Er sagt, Bivolaro habe durch sein großes Wissen als Yoga-Autorität gegolten. Und da war noch was an ihm, sagt Rabča, etwas Übernatürliches. Er nennt uns ein Beispiel.
Greeks told a woman not to go out from a house for 5 days because she is in danger to have an accident, to die. After 4 days she went out and she was struck by a car.
Bivolaro habe angeblich mal einer Frau geraten, dass sie 5 Tage nicht aus dem Haus gehen solle, weil ihr sonst ein Unglück passieren könnte. Die Frau blieb aber nur 4 Tage zu Hause. Sie wurde dann von einem Auto angefahren, erzählt Rabča.
And this kind of happenings, you know, they have a great impact around because people know each other and look, this guy is the complete trust in Greek. His advices are pretty correct.
Seine Anhänger vertrauten ihm seitdem bedingungslos. Auch Rabča denkt das, heute noch. Aber er hat trotzdem gebrochen mit ihm.
Because of this kind of sex and money and power.
Sex, Geld, Macht. Rabča sagt, dass es seiner Meinung nach irgendwann nur noch darum ging, dass aus seiner friedlichen Hippie-Yoga-Bewegung ein Business wurde. Und dass das der Anfang vom Ende war.
It was a moment in 2000, when in Romania it was beginning a lot of online activities with the video chat, you know.
Rabča erzählt, das Ganze begann Anfang 2000. Da wurden in Rumänien Sex-Video-Chats groß. Also User zahlen Geld dafür, dass sie Frauen dabei zuschauen, wie die sich vor der Kamera ausziehen oder selbst befriedigen. Rabča erzählt, dass auch Mieser-Leute auf diese Video-Chats aufmerksam wurden. Wieso nicht selber sowas starten? Big Business im Internet mit den Frauen aus der Yogaschule. Rabča weiß das aus einem bestimmten Grund. Er hat das alles mit aufgebaut, sagt er.
I was in my first year as a lawyer and a lot of colleagues asked for my help to start some business on this with the video chat and everybody looking for girls, to nice girls to put online, you know.
Rabča war gerade Anwalt im ersten Jahr, schon lange bei Misa, und deshalb kamen sie mit ihrer Business-Idee zu ihm, erzählt er. Sie brauchten seine Hilfe bei den Firmengründungen. Und er hat geholfen. Aber erstmal, so erzählt er es uns, musste Bivolaro um Erlaubnis gebeten werden.
Somebody told him, you know, we can use women from the ashrams to do this. And they asked for his approval.
Ob sie sich für die Videochats Frauen aus den Ashrams holen könnten. Greek soll gesagt haben?
I think he thought like, yeah, yeah, it's good if you bring money, you know, let them do it. Because also they can become more feminine, expressing themselves like, you know, and maybe attracting more people, something like this.
Ja, mach das. Die Frauen bringen Geld, feilen an ihrer eigenen Weiblichkeit. Und, das ist entscheidend,
because they don't have only sex. Normal sex, it's sacred sex. So it's sacred sexuality. Because your intention is good and so on. And so it's a theory behind of this, you know. It's not simple manipulation.
Sie haben ja nicht normalen Sex. Nein, sie haben heiligen Sex. Und jetzt mit den Videochats könne man das an all die Unwissenden weitergeben. Es ist Missionierung. Und so wird das den Frauen, sagt Rabča, dann auch verkauft. Als ein Angebot, ein Geschenk, komplett freiwillig. Mit Sexchats zur Sexgöttin werden. und die gute Message in der Welt verbreiten.
It was not something spectacular because I was thinking, yeah, we do Karma Yoga on the construction sites and so on.
Das Ganze läuft unter Karma Yoga. Gutes tun, um spirituell aufzusteigen. Ehrenamtliche Arbeit fürs Karma ist nichts Ungewöhnliches in der Yoga-Szene. Rapcha sagt, er habe auf Baustellen gearbeitet, Lieferdienste für die Schule gemacht, Yoga-Bücher übersetzt. Lies, die wir im Park in Deutschland getroffen haben, sagt, sie habe die Yogaschule ohne Bezahlung geputzt. Natalie sagt, sie habe in Bukarest Videos für die Yogaschule übersetzt. Tja, und manche Frauen bei Atman, die hätten eben fürs Karma Video-Sex-Chats gemacht. Und später, sagt Rapcha, hätten sie dann auch noch gestrippt oder Tantra-Massagen gegeben.
And they make a lot of money. But with this kind of clubs was more money coming, like a Karma Yoga.
Wir fragen Rapcha, ob er dazu irgendwas Schriftliches für uns hat. Unterlagen, Belege. Aber da muss er uns enttäuschen.
When I had the last meeting with them, I returned everything. I said, I don't want to have anything with you.
Er sagt, er habe ihnen alles zurückgegeben. Er wollte nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Aber seine Schilderung deckt sich mit dem, was uns Aussteigerinnen anonym erzählt haben. Dass es mit Videochats angefangen habe und es später zum Strippen ging. Also spricht er das an, bei Bivolaro höchstpersönlich, sagt er. Er schreibt ihm einen Brief und bittet ihn, was zu ändern.
I told him, please stop, please do something, change something here. Split the activities. Let Misa do the yoga and don't use the people from this for the other, you know? And he never replied to this.
Bivolaro antwortet ihm nie darauf. Rapcha ärgert das. Klar, niemand werde dazu gezwungen, live im Internet zu masturbieren. Aber halt dahin manipuliert, so nennt er es. Und so sei es auch mit den Frauen im Lucky Love gewesen, sagt er. Lucky Love, deswegen sind wir ja auch hier. Das ist der Stripclub hier in Bukarest, in dem angeblich Atman-Frauen zum Strippen hingeschickt werden. Rapcha erinnert sich noch an die Anfänge des Clubs.
We can do something very differently than the other strip bars, you know? Something with more raffinate and more like this. It was like doing something spiritual in this area.
Sie wollten einen Stripclub mit spirituellem Touch aufbauen. Aber das ist lange her, sagt Rapcha. Und dass er schon seit Jahren nicht mehr dort gewesen sei.
I think Lucky Love is not working nowadays from some years. It's closed.
But the club is still open.
I don't know. I didn't enter. It is open?
Yeah, I think so.
Zumindest haben wir das so im Internet gelesen. Die Website ist noch aktiv. Wir zeigen sie ihm.
Okay, so Lucky Love, which okay. Still, you see, here you see for instance the team.
Yeah, yeah. Okay.
Wir blicken auf Fotos von halbnackten Frauen an der Stange. Schauen uns an, was der Club so anbietet. Tantra-Massagen und Striptease. Wir haben auch Rechercheunterlagen zum Stripclub dabei. Da zeigt Rapcha auf den Namen einer Frau.
I remember the name. I know her.
Yeah.
Yeah.
Nodok.
Because she's
Nodok means luck in Romanian.
She's from my generation.
Rapcha kennt die Frau von früher, von Misa.
She's leading it. Yes,
Persona Putanichi.
Okay. Lucky Love ist offenbar noch aktiv und einen Bezug zu Misa scheint es irgendwie noch zu geben. Und wir wollen jetzt schauen, ob da Frauen aus der Yogaschule an der Stange tanzen. Also sitzen wir mehrere Stunden später auf Barhockern draußen im Außenbereich von irgendeiner Kneipe im Stadtzentrum von Bukarest.
Okay. So. Also.
Wir machen uns locker für den Lucky Love. Für den Stripclub, zu dem wir gleich aufbrechen werden.
Wie spät ist es denn jetzt? 11:30. Naja, gut.
Es ist 11:30.
Sind wir gut in der Zeit? Bist du aufgeregt, Christiane?
Ach, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Wir gehen da einfach mal hin. Und dann müssen wir es einfach mal auf uns zukommen lassen, ob wir wirklich ins Gespräch mit denen kommen. Weil ich könnte mir vorstellen, die Striptease-Tänzerinnen, das ist wahrscheinlich so ein eigenes Völkchen. Ich glaube, an die kommt man gar nicht so ran. Also außer wenn man ihnen Geldscheine reinsteckt. Die kann man, glaube ich, schwer in ein Gespräch vermitteln.
Aber wir müssen mit den Stripperinnen reden. Wir wollen ja wissen, ob sie wirklich von den Yogaschulen kommen, die zu Atman gehören. Wir haben Bargeld dabei, Scheine. Und dann, nachts um eins, gehen wir los. Zum Lucky Love. Der Stripclub liegt abseits der großen Partymeilen. Je länger wir gehen, desto ruhiger, leerer und dunkler werden die Straßen. Auf einem beigefarbenen Gebäude steht in pinker Schreibschrift über der Türe Lucky Love. Das O vom Love, ein Herz. Und drunter Gentleman's Nightclub. Wir sind drei Frauen. Und um reinzukommen, müssen wir klingeln. Christiane und ich schauen uns an. Wir zögern. Wir wollen gerade anfangen zu diskutieren, ob wir da jetzt wirklich klingeln sollen oder nicht. Aber dann kommt Anka. Und drückt, einfach so, als wäre es total normal für drei Frauen, nachts in einen Stripclub für Gentlemen zu gehen, auf die Klingel. Das war Shakti State, die dritte Folge von Seelenfänger, Toxic Tantra. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Wenn euch Seelenfänger gefällt, dann geht doch auf Abonnieren, schreibt einen Kommentar und gebt uns ein paar Sterne. Das hilft anderen Menschen, diesen Podcast zu finden. Wenn ihr selbst aus einer Sekte aussteigen oder anderen Menschen dabei helfen wollt, dann haben wir eine Liste mit Beratungsstellen und Hilfsangeboten für euch. Den Link haben wir in die Shownotes gepackt. Dort findet ihr auch weiterführende Infos zu dieser Folge. Seelenfänger Toxic Tantra ist ein Podcast von mir, Katja Peisen-Petersen und Christiane Havranek. Danke an Julia Rupprich, Marie Hahnrath und Anka Titoruff. Grafikdesign Anna Hunger. Sounddesign Christoph Brandner. Ton und Technik Robin Ault. Regie Ron Schickler. Juristische Beratung Johanna Spadaro-Willmann. Redaktion Pia Dangelmeier, Till Ottlitz und Sabine Winter. Toxic Tantra ist eine Produktion der Redaktion Religion und Orientierung, des Investigativteams BR Recherche und des BR Storyteams für den Bayerischen Rundfunk 2024. Zum Abschluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch: Geisterjäger. Darin geht es um Hans Bender, Deutschlands einzigen Professor für Parapsychologie. Der hat jahrzehntelang Spukphänomene, Hellseherei und Telekinese untersucht. In dem Podcast geht es um Poltergeister und Warträume, aber auch um die geheime Psy-Forschung der US-Armee und die okkulten Experimente der Nazis. Und vor allem geht es immer um die Frage, gibt es wirklich noch irgendwas da draußen? Alle Folgen von Geisterjäger gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.